Hallo und herzlich willkommen im Hyperraum. Mein Name ist Stefan und der Hyperraum ist ein kleiner, unregelmäßiger Podcast rund um Sci-Fi, Filme, Serienbücher und gerne auch mal Star Wars. Und heute ist es mal wieder soweit. Nach längerer Pause geht es endlich mal wieder um Star Wars. Am letzten Mittwoch ging der neueste Kinofilm an den Start, The Mandalorian Grogu, als Follow-up oder Spin-off oder was auch immer der gleichnamigen Serie Mandalorian. Und heute habe ich etwas Redebedarf dazu mit dem Star Wars-Gast schlechthin. Kommen wir gleich zu. Vorher aber ein kurzer Hinweis, ich hatte bei den ersten paar Minuten der Aufnahme ein paar technische Probleme, sodass ich jetzt das Intro und die Fragen nochmal neu eingesprochen habe. Inhaltlich hat sich nichts geändert, aber falls es am Anfang deswegen kurz komisch klingt, verzeiht mir. So, jetzt aber direkt ins Gespräch und erstmal hallo an meinen Gast. Hi Tito.
Hallo. Wow, das ist ja ein richtiger Rezeptbogen, den du hier den Zuhörern ausgestellt hast. Aber ja, das macht vielleicht Sinn. Ich freue mich auf jeden Fall hier zu sein. Danke für die Einladung.
Ja, freut mich auch, weil wir hatten ja im Vorfeld uns schon mal ein paar Mal ausgetauscht und ich habe natürlich auch immer deinen 5-Minuten-Kantina und jetzt auch der brandneuen Folge schon gelauscht. Ne? Und ich glaube, um vielleicht auch mal den Ton, und ja nicht den Ton, aber vielleicht den Ansatz für die Folge so ein bisschen zu setzen. Ich glaube so, sag ich mal, meinungsmäßig und in Bezug auf Handlung und was da vielleicht gut und schlecht war, wurde ja bei euch, aber auch überall draußen schon alles gesagt. Ich glaube, wir gucken heute mal vielleicht eher so ein bisschen punktuell, ne? Highlights, Lowlights, die wir so im Kopf haben. Du hast bestimmt noch ein paar Anekdoten und Facts im Kopf, die ich nicht habe. Versuch mal einfach so ein bisschen zu sehen, was macht man denn jetzt damit mit dem einen Star Wars Film in 2026 und vielleicht auch so ein bisschen, was macht es mit uns für das, was da noch kommen mag die nächsten Jahre. Ja? Ich erzähle mal kurz, wie es bei mir war, ganz allgemein mit dem Kinoerlebnis, weil eine Sache, die wir auch alle im Vorfeld immer so ein bisschen im Auge hatten, war, ne, wie ist denn überhaupt der Andrang, die Anfrage und wie ist bei uns generell so ein bisschen das Stimmungsbild und die Vorfreude. Und ich weiß jetzt nicht, wie es bei dir am Schluss war, aber bei mir war es eigentlich all die Jahre immer so, selbst nach Episode 7 und 8, ja, war ich bei der Episode 9 trotzdem wieder motiviert, ja, nervös, habe mich rechtzeitig um die Tickets gekümmert und konnte es eigentlich kaum abwarten, da reinzugehen, ja, weil man hat ja immer wieder Hoffnung am Schluss. Und dieses Mal habe ich einfach gemerkt, dass bei mir einfach mental überhaupt kein Hype angekommen war, ja. Ich habe irgendwann noch nicht mal mehr die ganzen Trailer und Teaser geschaut, weil die am Anfang so enttäuschend waren. Und habe aber da gedacht, naja, also jetzt im Kino gucken will ich ihn natürlich schon. Und dann habe ich dann, sobald es möglich war, mir Tickets besorgt online. Und da war es auch der erste kleine Downer, dass außer mir scheinbar keiner Tickets im Vorverkauf haben wollte, was auch neu war. Und im Kino selbst war dann der Andrang auch nicht ganz so groß. Also das war jetzt erstmal, wo ich zum Eindruck komme, so ein bisschen, dass ich das Gefühl habe, bei mir, aber auch bei der Welt da draußen, war jetzt so ein bisschen, ja gut, das nehmen wir jetzt halt mal noch mit, aber es war nicht mehr so dieses große Event, was ja eigentlich Star Wars sein sollte im Kino, ne?
Ja, also man hat wirklich den Eindruck, die Marketingmaschinerie von Lucasfilm hat höchstwahrscheinlich zu spät einfach eingesetzt. Das ist, glaube ich, auch schwierig, immer den richtigen Punkt zu finden, weil es gibt immer so Leuchtturmprojekte, wie zum Beispiel den Avengers Doomsday, der im Dezember kommt, oder Dune 3, ne, oder The Odyssey von Christopher Nolan, also so diese Leuchtturmprojekte, auf die Leute über Jahre hinweg auch, glaube ich, ihr Augenmerk darauf richten, und deswegen kann dann so ein Teaser, der so ein Jahr vorher erscheint, oder ne, im Fall von The Odyssey oder sowas, dass die ein Jahr vor Filmstart quasi schon die IMAX-Tickets verkaufen und die sind dann auch innerhalb von einer halben Stunde weg. Sowas wäre gefühlt, ne? Also jetzt wirklich als Star Wars-Fan wäre für uns gefühlt natürlich der Traum. Ich glaube einfach tatsächlich, dass die Welt sich weitergedreht hat und wir einfach nicht mehr vor 25 Jahren sind, als wir uns noch in den Prequels befanden, wo nämlich genau das immer passiert ist, was du beschrieben hast, ne? Also dass man sozusagen Angst hatte, in der Eröffnungswoche überhaupt irgendein Ticket für eine Vorstellung zu bekommen. Und so war es bei mir auch. Also ich habe tatsächlich dieses Mal zum ersten Mal, weil das für mich halt irgendwie auch so eine coole Geschichte immer darstellt, ich habe dieses Mal minutiös sozusagen in der Vorbereitung auf diesen Film Screenshots gemacht. Und zwar von dem Cinemax bei mir, wo ich alle laufenden Showings des Mando- und Grogu-Films dokumentiert habe. Und mir ist aufgefallen, man hat aufgrund dessen, dass das Interesse offensichtlich bei den verkauften Tickets nicht besonders groß ist, hat man angefangen, ja, heimlich, still und leise Aufführungen zu streichen. Also ich hatte am Anfang noch für Samstag und Sonntag hatte ich noch 22 Showings, und als ich am Freitagabend nochmal reingeguckt habe, waren es plötzlich nur noch 19. Also dann habe ich natürlich jede einzelne Uhrzeit einmal durchgeklickt und habe dann halt gesehen, okay, da sind 10 Leute mit verkauften Plätzen, da sitzen dann 50 Leute drin, da sitzen dann wieder nur 10 Leute drin, da sitzt überhaupt niemand drin. Und das hat auch offensichtlich wenig damit zu tun, ob es jetzt 2D, 3D oder O-Ton ist. Das Interesse ist einfach nicht da und man hat es im Vorfeld einfach leider versäumt, die Fackel da wieder so ein bisschen anzufachen.
Ja, genau. Und das der Eindruck, also ich gehe jetzt mal schrittweise durch mein Erlebnis bis zum Ende durch, ja, im Kino selbst hat sich der Eindruck für mich dann auch wieder verfestigt. Eben, wir waren jetzt nicht in einem großen Kino, wir waren bei uns in Mannheim gibt es jetzt seit einiger Zeit wieder, ich weiß nicht, das ist ein Independent-Kino wahrscheinlich, die gehören zu keiner Gruppe dazu, ja. Der Vorteil ist, die haben relativ gute Preise. Der Nachteil ist, die sind scheinbar von all diesen großen Merchandise-Aktionen total ausgenommen, ja. Also, weil ich war schon bereit, quasi in den Geldbeutel zu greifen und mir vielleicht eins von diesen sagenumwobenen Popcorn Buckets zu holen, von denen habt ihr auch gesprochen, ja, oder einfach so eine Sammelkarte einzusammeln oder irgendwas, aber es war im Prinzip nichts bereitet und es war der erste Abend des Films, ja, also es war einfach so, ja, ich gehe in irgendeinen Film, da hat auch schon so ein bisschen dann die Stimmung für mich gefehlt. Im Kino selbst war es dann tatsächlich so, dass, also wir waren, keine Ahnung, das war kein Riesenkino, ja, vielleicht so 100 Leute oder so hätten reingepasst und wir waren, wenn es 20 waren, waren es viel, ja. Jetzt muss man dazu sagen, das war eine OV-Vorstellung. Das ist natürlich immer ein bisschen schwieriger, aber wir sind auch eine Studentenstadt. Da sind auf jeden Fall öfter Leute in den englischen Filmen drin. Das Schöne war, was ich mitbekommen habe von den Gesprächen von den Leuten, dass scheinbar alle Star Wars-Fans waren. Also die meisten haben vorher schon ein bisschen sich überlegt, was da jetzt passieren könnte, über Clone Wars gesprochen und so weiter. Also da war die Zielgruppe da, aber das war gleich wieder mein nächster Gedankenschluss dann. Die Zielgruppe ist halt mittlerweile für sowas dann wohl auch sehr spitz, obwohl man ja eigentlich mit Mando und Grogu so ein bisschen das vermeintliche Crowdpleaser-Thema hat. Aber es ist wahrscheinlich trotzdem heutzutage so, dass es immer noch zu speziell ist, ja, dass da wirklich Leute, die überhaupt gar nichts mit dem Thema zu tun haben, noch reingezogen werden würden, vor allem durch so eine Marketingkampagne, ne?
Und ich glaube auch tatsächlich, dass der Zeitpunkt ganz schlecht gewählt ist. Also man kann nachvollziehen, dass man sich bei Lucasfilm dazu entscheidet, so eine Art Soft-Reopening zu machen, indem man sagt, wir bringen Star Wars wieder zurück ins Kino, deswegen haben wir dieses Jahr schon mal einen für euch. Das ist aber noch nicht so wirklich der Burner. Wir warten dann alle auf nächstes Jahr, wenn Ryan Gosling, der neue Liebling der Massen, den nächsten Star-Wars-Film sozusagen als Hauptdarsteller anführen wird. Aber wir wollen euch sozusagen schon mal zeigen, dass es der Weg, in den es zukünftig für Star Wars wieder gehen wird. Und traurigerweise, es hat das noch nicht so wirklich gegriffen, glaube ich. Und das hat man an diesen Dingen auch gemerkt, weil auf der anderen Seite gab es in den Kinos natürlich diesen Marketing-Push mit all diesen verschiedenen Popcorn-Bechern und Buckets und Plushies und was ich nicht alles irgendwie noch gesehen habe. Der Film an sich ist ja auch ziemlich toyetic. Also wir haben ja hier viele Dinge, die nicht nur auf die Nostalgieschiene spielen, sondern wir haben ja diese Live-Action-Version des Djarik-Games zum Beispiel. Also wie cool wäre das, ne, wenn man das tatsächlich in irgendeiner Form halt von Hasbro kaufen könnte. Ne? Also ich glaube, da würden sich sehr, sehr viele OT-Fans die Finger danach lecken, all diese Aliens mal als, ne, sei es jetzt 3,75-Inch oder 6-Inch-Figur in die Sammlung stellen zu können. Ich glaube, das wäre eine coole Sache und das vielleicht dann noch mit so einem Tisch, der dann auch eben diese Arena darstellt und die hat ja dann eben quasi auch diese Checkerboard-Form. Das wäre doch genial, oder?
Ja, ja. Also wundert mich ehrlicherweise, auch nachdem ich genau die Szene gesehen hatte. Bei euch kam es jetzt ja nicht so gut weg. Für mich war es schon ein kleines Highlight, auch wenn es wirklich sehr on the nose war. Aber dann stellt sich natürlich die Frage, warum gibt es dazu eigentlich jetzt noch nichts irgendwie angekündigt, dass man das kaufen kann? Also das liegt ja wirklich direkt rum als Thema, ja. Ja, also auf jeden Fall zum Film nochmal von meiner Seite. Genau, also wir waren jetzt dann vor dem Film und danach. Also ich hatte danach erstmal so ein bisschen den Eindruck, ich war so ein bisschen erleichtert, aber gleichzeitig auch enttäuscht. Ja. Ich war erleichtert, weil ich wirklich mittlerweile mit dem Schlimmsten gerechnet hatte. Ja. Ich hatte echt gedacht, das wird so ein absoluter Rohrkrepierer, dass man sich schon fast wieder schämen muss, dass man Star Wars Fan ist. Weil, wie gesagt, davor die ganzen Ankündigungen, die haben mir keinen Mut gemacht. Da war ich erleichtert, aber ich war auch schon ein bisschen enttäuscht, weil ich fand, also ich kann nur das Fazit machen, was jeder macht. Letztlich waren es halt 3 oder 4 Episoden auf mittlerem Niveau, die uns da im Kino kredenzt wurden. Und das fand ich natürlich dann schon ein bisschen schade, dass sowas nach, ja, sag mal, wie viel Zeit die auch immer zur Vorbereitung hatten, dass das Ergebnis ist, ja, wenn man das erste Mal seit wirklich auch diesem Downfall mit den Sequels Star Wars wieder ins Kino bringen möchte, ja, dass man da nicht mehr machen kann, als das, zumal ja wirklich, würde mich auch deine Meinung interessieren, ja, eigentlich, wenn man sich jetzt davon losgelöst hätte, dass der Film eigenständig funktionieren muss und nichts an irgendwas ändern darf, wurden ja selbst in der eher durchwachsenen Season 3 wurden ja so viele Themen aufgemacht, auf die man hätte irgendwie bauen können und aus denen man hätte eine Geschichte machen können. Und letztlich haben wir da so ein bisschen besseres Monster of the Week bekommen. Und sind eigentlich sogar noch auf, nicht nur, dass nichts passiert ist, ich habe das Gefühl, wir sind charakterlich sogar noch mal einen Schritt zurückgegangen bei vielen Sachen. Also Mando und Grogu waren schon viel weiter als das, was wir da zum Teil gesehen haben. Und das war für mich dann schon ein bisschen traurig, ja. Also, ja.
Ja, der Jabba of the Week sozusagen, den wir da bekommen haben. Ja, und genau, also das ist halt tatsächlich eben so ein Ding. Und da kann Jon Favreau sich vor die Kameras stellen und so häufig behaupten, dass es einfach keine oder nicht die vierte Staffel ist, sondern dass sie das Skript komplett neu entworfen haben. Und ich finde, man merkt das auch tatsächlich, weil man auch natürlich sehr deutlich versucht, alle Bezüge zu den anderen Serien, zu Mando, aber auch Book of Boba Fett zum Beispiel oder der Ahsoka Staffel 1, hier komplett rauszulassen. Was natürlich auch schwierig ist. Und ich glaube auch deswegen ist Ahsoka Staffel 2 nochmal jetzt geparkt für ein paar mehr Monate, als es ursprünglich vielleicht gedacht war. Das sollte ja ursprünglich vor dem Mando-Film erscheinen und das ganze Fass um Thrawn aufmachen, ne, und keine Ahnung, was auch immer für mythologische Hintergründe da reinkommen. Das hätte natürlich überhaupt nicht dazu gepasst oder noch weniger dazu gepasst, wenn man jetzt einen Film hat, der mehr oder weniger als Standalone-Abenteuer auch funktionieren muss. Und da verschenkt man, glaube ich, auch sehr, sehr viel, weil nicht jeder, der nur ab und zu mit Star Wars was zu tun hat, so im Vorbeigehen und damit vielleicht die generellsten Dinge einfach assoziiert, wie Lichtschwerter etc., nicht jeder, der ist irgendwie, sagen wir es mal so, anspruchslos, dass er nicht vielleicht auch ein bisschen mehr mythologischen Hintergrund zu schätzen wüsste. Und das ist für mich eine Chance, denn wenn man sich mal Episode 4 anguckt, also Krieg der Sterne, den ursprünglichen Film, dann macht George Lucas ja genau das Gegenteil davon. Also der erzählt ja sozusagen in den ersten paar Minuten so wahnsinnig viel an Worldbuilding. Ne? Also er spricht davon, ne, dass also an Bord der Tantive 4, dass Prinzessin Leia schon mal verfolgt wurde, ne, und C-3PO erzählt das irgendwie mit R2-D2 im Dialog und sagt so, ja, es wird nicht einfach sein für die Prinzessin dieses Mal ihre Schlinge ihren Kopf aus der Schlinge zu ziehen. Und all diese Dinge und 10 Minuten später sind wir auf Tatooine und haben dann irgendwie eine Art heimische Atmosphäre, die uns halt als Zuschauer komplett abholt. Da sieht man, wie geniales Filme machen und Writing funktioniert. Das mag im Falle von George Lucas bei diesem Film jetzt nur per Zufall so zusammengekommen sein, denn wir können auch genauso viele Beispiele aufzählen in den Prequels, wo George Lucas ein fürchterlicher Drehbuchautor ist. Aber was er sozusagen in Episode 4 halt wunderbar gemacht hat, und das macht The Mandalorian Grogu halt irgendwie gar nicht, ist diese Art von Worldbuilding. Denn wenn man nicht weiß, wer Zeb Aurelius ist, ne, oder die Neue Republik, ne, oder irgendwie sowas, dann kann man den Kontext halt irgendwie so gar nicht ergreifen. Es ist aber auch nicht wichtig, dass man den nicht ergreifen kann. Und das finde ich, wie gesagt, da ist mir das Ganze ein bisschen zu flach.
Ja, und das ist ja genau die Frage, ne? Was sollte ein Star Wars Film im Jahr 2026 plus eigentlich noch liefern? Und ich meine, auf der einen Seite, ich bin ja auch einer von denen, die immer sagen, naja, wir brauchen jetzt nicht den 10. Film, der noch irgendwo an der Saga angedockt ist und uns vielleicht nochmal die Skywalkers von vorne erzählt oder da irgendwie zwangsläufig irgendwie mit zu tun haben muss. Von daher finde ich das erstmal eigentlich gut, dass es hier einen Film gibt, der, ja, klar, wir können jetzt über Order 66 und Baby Yoda und was weiß ich was sprechen, ja, aber eigentlich kann man sagen, der hat eigentlich mit dem Ganzen jetzt nicht mehr viel zu tun, ja, also zumal ja leider das tränenreiche Ende von Staffel 2 bei mir auch wieder zurückgedreht wurde, also sind wir jetzt ja wirklich in einer komplett eigenen Story und das ist ja, ich sage das ja zum Beispiel immer, ich hätte gerne einfach Stories im Star Wars Universum, die müssen nicht mit dem Großen und Ganzen zusammenhängen, aber ich finde, die müssen für mich schon diese Essenz aus Space Opera, irgendwie großem Storytelling, ja, und einfach auch Kinoleinwand-Feeling. Und die drei Sachen, die vermisse ich halt leider hier in dem Film für mich komplett. Und das ist ja schon ein bisschen so ein Letdown nach der ganzen Wartezeit. Ja.
Ja, das stimmt. Also diese 6,5 Jahre, die waren ja nicht nur von positiven Erfahrungen auf Disney Plus geprägt. Und es wäre halt schön gewesen, wenn man sozusagen wieder in das Kino startet mit einem großen positiven Hurra, ne? Und sich dann da halt irgendwie wohlfühlt, weil, ne, Star Wars, das ist ja auch so ein Ding, was ich immer gerne predige. Star Wars gehört auf die große Leinwand. Für mich ist das eins sozusagen mit dem Erleben von all diesen Dingen, die ich mit dem Wunder und der Magie des Kinos irgendwie auch verbinde. Also das sind solche, genau, das sind halt solche fast schon lebensverändernden Erfahrungen, die ich mit meinen Star-Wars-Kinobesuchen verbinde, die natürlich immer geprägt sind davon, ne, dass ich mich daran erinnere, was ich für eine Person war, auch zu dem Zeitpunkt, wo ich diesen Film das erste Mal gesehen habe. Aber trotzdem finde ich es sehr schade, dass man hier halt so eine auf Nummer sicher geht, ne, um nicht anzuecken. Und man kann über viele Disney-Star-Wars-Filme, ne, wie Last Jedi oder Rise of Skywalker, kann man sehr, sehr viel Negatives auskippen. Aber was die Filme halt nie waren, war gefällig. Und das ist dieser Film.
Und ich glaube das auch. Und dann versuche ich mal auch die Sachen, die mir gut gefallen haben, weil die gab es durchaus auch in dem Film. Aber ich glaube, so der letzte Gedankengang, ich weiß auch gar nicht, ob man da jetzt irgendwie Lucasfilm oder Disney oder in der Vergangenheit hatte jeder auf Kathleen Kennedy, jetzt ist vielleicht der Filoni. Ich glaube, es ist auch einfach ein Problem, dass dieses Segment, in dem sich jetzt auch Mando und Grogu vom Budget her befindet, ist einfach auch ein Segment, in dem es sehr schwierig ist, glaube ich, seinen Markt zu finden, weil es ist kein Massenfilm wie der neue Avengers, ja. Aber es ist natürlich auch kein Indie-Film, in dem du volles Risiko gehen kannst. Und ich glaube, das ist natürlich auch für die ProduzentInnen oder auch für Disney ein Riesenproblem. Ja? Also wie machst du einen Film in dem Budget? Und dann ist aber, glaube ich, für mich der falsche Schluss, es auf safe spielen zu wollen. Weil das kannst du machen, wenn du Milliarde haben willst. Ja? Aber wenn du halt quasi so ein 200-Millionen-Budget reinholen musst, dann kannst du mit auf safe spielen, glaube ich, findest du nicht dein Publikum. Lass uns einfach mit ein paar Highlights weitermachen aus meiner Sicht. Also ich habe jetzt am Anfang ein bisschen viel gemeckert, weil mir das auf dem Herzen lag. Ja. Und mein Fazit, wie gesagt, ist wirklich mixed. Aber ich fand ein paar Sachen, die sich auch auf der Leinwand gelohnt haben. Und da ist natürlich als allererstes das Cold Opening zu nennen. Ja. Da habe ich inhaltlich, da durchaus meine Probleme. Ich finde, es gibt nicht alles Sinn, was wir da sehen. Aber wenn man ins Kino geht und sagt, ich will mein Popcorn essen und ich will Spaß haben, dann war für mich jetzt irgendwie der ganze Anfang, der erste Auftritt von Mando wieder ganz klassisch, eigentlich schon fast wie der Opener von der allerersten Folge, ne? Wie er da reinkommt, wie er sich durchkämpft und dann natürlich die Ad-Ads im Schnee. Da bin ich natürlich als alter Episode 5 Fan immer für zu haben. Und da ja, haben die Member Berries bei mir funktioniert. Ja.
Ja, das ist einfach, das ist eine sehr, sehr coole Actionsequenz. Sowas hat man in Star Wars auch selten gesehen. Das orientiert sich natürlich auch so ein bisschen an der Daredevil-Serie, ne? Die ja berühmt ist für diese One-Shot-Sequenzen, wenn sich Daredevil durch ein Treppenhaus kämpft oder halt eben dann auch auf der Kinoleinwand, wenn man die John Wick-Filme sich anguckt. Ja, also das macht richtig Spaß und zeigt uns Mando in einer Art Entschlossenheit und, wie ich finde, auch Brutalität, die eigentlich wieder zu dem ursprünglichen Mando zurückkehrt, den wir ganz am Anfang der ersten Staffel, der ersten Folge mal gesehen haben in dieser Bar, ne, wo er die Leute da so ausschaltet. Das ist irgendwie sowas, was ich immer wieder vermisst habe, denn wir wissen ja alle, Mandos großes Vorbild ist ja ursprünglich mal Boba Fett gewesen. Das ist also diese Badassery, die man mit Boba verbindet und da holt man mich natürlich immer mit ab.
Wobei, da muss ich gleich wieder Wasser in meinen eigenen Wein gießen. Das ist natürlich immer noch, ich habe oft bei Szenen mich ertappt, ach Gott, das ist schon alles cool, Memento, aber wenn ich überlege, das wäre halt Boba Fett gewesen in einem Boba Fett-Film, hätte es nochmal ein paar Noten nach oben verschoben bei mir, weil die Auftritte waren schon cool und auch wie er dann am Schluss noch den kleinen Flieger da abschießt und in dem Krokodil auf den Helm klopft. Das fand ich natürlich schon sehr nice.
Wobei ich immer noch finde, er hätte die Thermaldetonatoren auch mit der Macht einfach auf dem geöffneten Seitenfenster des AT-AT rausschieben können.
Da sind wir jetzt wieder bei den Nitpicks. Ja. Das finde ich ein bisschen schwierig immer, dass Grogu immer genau so viel Macht hat, wie das Drehbuch in dem Moment erfordert. Ne? Das kann von ich hebe ein schweres Wesen hoch zu, ich schaffe es nicht mal irgendwie so einen komischen Vogelkäfig aufzubrechen. Also das ist, aber da darf man halt, glaube ich, dann bei so einem Film in der Kategorie auch wiederum nicht zu kritisch sein. Ja, da gibt es eine Handlung, die muss durchgrauen, weil da kann man uns jetzt nicht mit den Feinheiten aufhalten. Ja.
Genau, genau. Und wir wissen ja alle, wenn irgendwas zu essen in der Nähe ist, dann verliert Grogu auch schnell mal die Prioritäten. Von daher, das passt schon.
Und Grogu ist für mich in dem Film auch der andere Punkt, der mir wirklich gut gefallen hat. Also abgesehen davon, dass er natürlich ein süßes Kerlchen ist und wenn er sich dazu schlafen legt, zu Mando in die Arme, ich meine, das ist natürlich ein Traum. Aber ich finde auch, dass der Film es geschafft hat, dass jetzt Grogu endlich auch mal wirklich ein handelndes Subjekt wird und nicht einfach nur so ein bisschen so das Cutie-Anhängsel von Mando, ja, was einfach in der Serie in vielen Stellen wirklich so war. Also nicht nur in dem Mittelteil, wo er ja wirklich dann seinen eigenen kleinen, ja, Stummfilm ist es nicht, aber wie würde man sagen, seinen eigenen kleinen
Abenteuer.
Ja, seine Abenteuer, genau. Die kann man auch wieder über ein paar Sachen diskutieren, aber insgesamt, er hat einfach mehr zu tun und trägt mehr bei. Das hat mir schon gut gefallen eigentlich, ja.
Aber tatsächlich doch nur in diesem Bereich, den du gerade erwähnt hast. Also wenn man sich so den Beginn des Films anguckt, er ist doch eigentlich immer derjenige, der auf der Schulter sitzt und nach Essen giert.
Ja, okay, jetzt es stimmt, ab und zu drückt er noch die falschen Knöpfe oder wie gesagt, haut mal so ein bisschen auf den Helm, gut, ganz so viel nicht, aber dann in dem Mittelteil, dann macht er einiges und ich meine, da geht er wirklich auf Erkundung, das sind so die Sachen, da muss ich sagen, da muss ich schon wieder fast sagen, ich finde es gut, wie weit sie an manchen Stellen gegangen sind, aber dass er sich dann wirklich seine Rüstung anzieht, so in so einer fast schon Rocky-artigen Montage, da den Riemen festzurrt, sich den...
Ja, Rambo, ne?
Oder Rambo, ja, eher, genau, sorry. Sich dann den Yoda-Wanderstock nimmt und erstmal auf Tour geht. Das fand ich schon super. Aber es ist natürlich immer so ein bisschen die Schere im Kopf, weil er einfach zu cute ist für das, was er da macht, ne? Und dann alles ein bisschen... nochmal eine Nummer unfreiwilliger albern aussieht, als es eigentlich sein müsste für sowas. Ne? Aber ja.
Ja, aber das ist natürlich dann auch so das Zugeständnis, ne, an eine kindlichere Zuschauerschaft, ne, die man natürlich damit auch einfangen möchte. Und für mich ist das immer in einem gewissen Kontrast auch zu diesen teilweise sehr krassen Gewaltszenen, die wir da so drin haben. Also wenn Rotta irgendwie einen seiner Gegner zerdrückt, da habe ich mich auch gefragt, also das ist schon ziemlich krass, das ist auch eine andere Nummer, als wenn Obi-Wan Kenobi in Episode 4 ne, den Patrons in der Bar irgendwie den Arm abschlägt oder so. Ja, weiß ich nicht. Also ich finde das immer so schwierig, ne, wenn man auf der einen Seite sagt, ne, wir haben diesen Cuteness-Faktor und wir kosten das aus, minutenlang Grogu dabei zu beobachten, wie er irgendwie seine Space-Macarons genüsslich verzehrt. Ne? Und dann haben wir diese, ich habe das auch gestern im Podcast gesagt, ne? Wir haben diese Action-Sequenz, die sehr an Hardboiled erinnert. Also so eine Kampfsequenz mit wo Mando dann versucht, zu Lord Jarno irgendwie durchzukommen. Und die halt sich deutlich an den Hongkong-Action-Kino der frühen 90er irgendwie orientiert. Und da geht die Schere für mich sehr weit auseinander. Und ich finde es auf der einen Seite natürlich okay, weil es viele ältere Star-Wars-Fans gibt, die genau das sich auch wünschen von so einem Film. Aber man wird dann immer wieder auch rausgerissen, ne, durch den Cuteness-Moment, der dann 30 Sekunden später wieder kommt.
Ja, also das ist ja ein bisschen, glaube ich, genau dieses Zielgruppenproblem, was du da hast. Ne? Du hast Yoda oder Baby Yoda, der halt schon auf diesen Cuteness-Faktor und wahrscheinlich auch auf die jüngeren Zuschauer irgendwie abspielt. Ne? Und dann haben wir den Mando, der eher so das Action-Herz irgendwie befriedigen soll ein bisschen. Und dann hast du natürlich so zwei Sachen, die, und davon lebt die ganze Sache ja auch, dass sie so ein bisschen gegenüberliegend sind. Aber nicht immer passt es hundertprozentig zusammen. Aber ja. Was ich bei den Action-Szenen noch sagen wollte, da muss ich sagen, so gut ich die erste Action-Szene fand, ich fand die weiteren Action-Szenen, vor allem wenn man überlegt, dass zwei Stuntmen ja eigentlich die meiste Zeit den Mando gespielt haben, fand ich ehrlicherweise eher ein bisschen underwhelming. Also wenn ich mir jetzt als Benchmark zum Beispiel John Wick oder sowas ranziehe, ja, oder auch, keine Ahnung, irgendeinen von den ganzen asiatischen Filmen, Ong Bak, The Raid oder so weiter, die oder auch von der vor dir genannte Daredevil, ja, die kommen ja viel klarer choreografiert irgendwie vor. Und bei den Kampfszenen, gerade später dann in Alhuda, habe ich oft einfach ein bisschen die Übersicht verloren. Das war einfach nur ein riesiges Rumgewackel. Leute sind durch die Gegend geflogen und ich hätte mir schon mehr gewünscht, dass man ein bisschen klarer sieht, wer gegen wen gerade kämpft und die Moves auch ein bisschen besser sehen kann, ja, weil das ist ja in den guten Szenen genau das Schöne bei Mando, ja.
Genau. Und insbesondere, wenn man in einem Film halt beide Beispiele hat, nämlich ne, diesen One-Shot zu Beginn und dann eben diese Shaky-Cam sehr schnell geschnittenen Auseinandersetzungen, die dann aber auch kein Blut zeigen dürfen, ne, und nicht wirklich gebrochene Knochen. Und ne, du musst also quasi um die Gewalt auch immer so ein bisschen herumschneiden, darfst sie nur auf der Tonspur irgendwie mehr oder weniger stattfinden lassen. Und muss dann am Ende auch nochmal zeigen, dass die Jungs ne, da in dieser komischen Kneipe, die haben natürlich alle überlebt. Also die reiben sich dann zwar die Backe ne, oder den Arm oder irgendwie tupfen sich die Stirn ab, aber am Ende des Tages ist denen ja nicht wirklich was passiert. Und ja, das ist schon ein bisschen merkwürdig. Und genau, das passt halt dann irgendwie auch nicht ins Bild. Ich glaube aber, das wird auch wahrscheinlich damit zu tun haben, dass dieser Film ja mehr oder weniger innerhalb von 2 Jahren entstanden ist. Und das ist selbst für so eine große Produktion, wo du halt dann viel Geld in die Hand nimmst und viele Leute engagieren kannst, irgendwann merkst du es halt. Und ich finde, man merkt es diesem Film tatsächlich auch hier und da an, dass er ein bisschen zu schnell produziert wurde.
Ja, aber das finde ich halt auch schon wieder schade. Ich meine, das ist oft das Fazit, was man jetzt immer hört. Ja, aber man muss natürlich auch verstehen, ne, wenig Budget, wenig Zeit. Aber ich meine, wir sprechen immer nur von Disney und Star Wars. Ja, also der größte Entertainment-Konzern auf der Welt mit der wichtigsten Marke der Welt. Wenn, ich sag mal ganz einfach, wenn die wollten, würden die, glaube ich, auch in 2 Jahren das Budget freischaffen und einen Film auf die Strecke bringen. Also irgendwie hat man, ich habe immer wieder bei dem Film das Gefühl, dass der eigentlich nur entstanden ist, weil man gesagt hat, wir haben schon so viel angekündigt, irgendwas müssen wir jetzt auch mal durchziehen. Komm, dann lass uns irgendwie Mando und Grogu, was haben wir da rumfliegen gehabt? Ja, das machen wir jetzt mal, das bringen wir raus, das wird schon nicht in die Hose gehen. Also ganz vereinfacht gedacht war das, glaube ich, manchmal der Gedankengang, ja.
Ja, es ist die sichere Bank. Es sind halt etablierte Charaktere, die eine popkulturelle Relevanz besaßen durch diesen wahnsinnigen Impact, den sie halt zu Beginn von Disney Plus 99 auch irgendwie mitgebracht haben. Und das ist sozusagen der beste Weg, um Star Wars wieder auf diese Schienen zu setzen, die zur großen Leinwand führen. Und ich glaube aber tatsächlich, man hätte höchstwahrscheinlich einen größeren Impact machen können, wenn man diesen Film mit Ryan Gosling als ersten ins Kino gebracht hätte. Weil dann hätte man sagen können, nicht nur ist Star Wars zurück, sondern wir sind auch mutig und erzählen eine neue Geschichte, die sich fernab von etablierten Charakteren abspielt. Und damit meine ich dann eben weder Disney Plus Charakteren noch den Skywalker Saga-Geschichten aus dem Kino, sondern wir machen was ganz Neues, was halt zeitlich auch später stattfindet.
Ja, wobei ich muss ganz ehrlich sagen, da habe ich jetzt mittlerweile schon ein bisschen Bauchschmerzen. Ja, also ich habe so das Gefühl, dass es der nächste, ich sag mal in Anführungszeichen, belanglose Action-Flick wird. Zumal ich jetzt auch gerade mit Ryan Gosling diesen, wie ist der, Project Hail Mary gesehen habe, zugegebenermaßen nicht im Kino. Das hat mich jetzt nicht gerade positiv gestimmt für das, was da noch kommt. Sagen wir es mal so.
Ja. Gucken wir mal. Also wie gesagt, aber er ist zumindest, also Ryan Gosling hat ja lange gestruggelt damit, einen Status als Kinokassenmagnet zu erlangen und hat das auch mit seinen früheren Projekten nie wirklich immer geschafft. Also Drive, ne, wenn man jetzt fast schon, der ist ja auch von 2006 oder so, also das sind irgendwie auch schon 20 Jahre, der ist ja, das ist ja so ein Kultfilm geworden, ne, von Nicholas Winding Refn, so ein, ja, ein gritty kleiner Film, der natürlich auch eine Art Remake ist von Driver aus den 70ern, glaube ich, oder so. Aber das hat ihn sozusagen auf die Kinoleinwand und als Begriff sozusagen als Schauspieler zum ersten Mal für ein großes Publikum auch gezeigt. Und am Ende des Tages hat er es in diesen 20 Jahren halt bis dieses Jahr, also bis zu Project Hail Mary, nicht wirklich geschafft, einen großen Fußabdruck zu hinterlassen. Und das ist natürlich genial. Es ist am Ende auch Glück gewesen, ne, dass Kathleen Kennedy so ein Projekt noch mit einem grünen Licht versehen hat, als sie quasi schon mit einem Fuß zur Tür draußen war. Aber ich schätze, das war ein absoluter Glücksgriff für Star Wars, dass sie ihn jetzt in seinem nächsten großen Film quasi nächstes Jahr als Star aufrufen können. Weil, machen wir uns nichts vor, Pedro Pascal ist letztes Jahr auch so ein bisschen verbrannt worden, weil er einfach auch eine Überpräsenz hat. Und Fantastic Four hat nicht super performt, ne? Das ist einer der schwächsten Marvel-Filme, auch wenn es objektiv betrachtet kein schlechter Film ist, aber den wollte niemand mehr sehen. Und die anderen beiden Projekte, die er gemacht hat letztes Jahr, die haben auch nicht wirklich die Leute wieder ins Kino gelockt. Und von daher musste man tatsächlich auch sagen, okay, selbst wenn man Pedro Pascal nur für 3 Minuten in diesem Film sieht und den Rest hat er wahrscheinlich im Tonstudio absolviert, es ist halt einfach, glaube ich, ein besseres Zeichen für dieses Ryan Gosling geführte Projekt Starfighter nächstes Jahr, als es Mando und Grogu dieses Jahr beschieden ist. Und ich wette mit dir, vielleicht machen wir ja nächstes Jahr auch noch einen Podcast zu dem Thema. Ich wette mit dir, der macht auf jeden Fall 200-300 Millionen mehr als Mando und Grogu am Ende des Tages, unterm Strich.
Ja, ich meine, schön wäre es, schön wäre es vor allem, wenn es ein guter Film ist. Dann für Disney würde ich, oder für Star Wars würde ich mir natürlich wünschen, dass sie Geld machen, weil dann gibt es auch weitere Filme. Schauen wir mal, ja. Aber wissen wir, glaube ich, jetzt einfach, oder ich viel zu wenig über den ganzen Film. Aber zurück, weil jetzt auch gerade Pedro Pascal nochmal erwähnt hast, ist für mich auch wieder sowas, ne? Ich verstehe natürlich auf der einen Seite, es wurde quasi die ganze Serie über aufgebaut, das Problem, er kann und will den Helm nicht abnehmen und so weiter. Ne? Das ist ein Riesending. So, dann hat man natürlich das Problem, dass man ihn kaum zeigen kann in dem Film. Und wahrscheinlich, wie gesagt, er ist auch gar nicht so oft am Set gewesen. Also hat sich da das noch ganz gut ergänzt. Aber es ist halt auch wieder da, an zwei Stellen, ne, zieht er seinen Helm irgendwie ab im Film, wo ich auch denke...
An einer nur.
Ja, an einer nur. Ah, ja,
also doch, nur als er demaskiert wird und dann zur Drachenschlange runterfällt.
Ja, stimmt,
und dann kriegt
er
nach 30 Sekunden seinen Helm wieder, weil er die erste Welle an Gegnern geschafft hat.
Das fand ich übrigens eigentlich eine ganz, ganz coole Nummer von den beiden Hutten, dass sie sagen, hey, immerhin ehrenhafter Kampf, hier ist dein Hut oder dein Helm, was er eben auch immer bringen soll. Vielleicht hätte man sich da auch nochmal einen anderen Ausweg suchen müssen, weil ein Kinofilm, wo du wirklich nur den Hauptdarsteller die ganze Zeit mit dem Helm siehst, so gut es funktioniert, weil du kannst trotzdem irgendwie, also machen auch die Stuntleute, finde ich gut, du siehst einfach an der Kopfstellung und so weiter einfach schon sehr oft, was der Ausdruck eigentlich sein soll. Also das finde ich immer noch richtig gut gemacht bei Mando nach wie vor.
Ganz großes Lob an die beiden. Also Brandon Wayne, ne, der Enkel von John Wayne, der sozusagen den Swagger hat, wenn Mando sich mal wieder cool in Szene setzt, und dann halt Latif Crowder, der die ganzen Stunts gemacht hat. Die werden ja auch tatsächlich sehr prominent in den Credits geführt, im Nachspann sogar an Stelle 2 und 3, also direkt hinter Pedro Pascal noch vor Sigourney Weaver und Jeremy Allen White als Rotter tauchen die beiden auf. Finde ich sehr, sehr cool, weil, wie gesagt, Stunt-Leute haben ja traditionell gesehen in Hollywood eigentlich immer die gefährlichsten Aufgaben, aber kriegen den wenigsten Ruhm.
Das ist natürlich eine faire Sache, eine schöne Geste. Trotzdem ist es natürlich so, dass dann eigentlich der Hauptcast ist schon ein bisschen in dem Sinne verschwendet. Ne? Pedro selbst taucht kaum auf. Sigourney Weaver war, wenn ich jetzt polemisch sein würde, würde ich auch sagen, ein bisschen Etikettenschwindel, weil das haben wir für ihre 2 Stand-in-Szenen. Da hätte sie also kein Top-Billing für gebraucht und das hätte auch keine Ahnung mehr machen können. Ja? Da hatte ich mir ehrlicherweise auch schon ein bisschen mehr auf, weil es ist jetzt auch nicht irgendwer. Ne? Sie ist ja gerade im Bereich Sci-Fi-Action, sie ist auch eine absolute Legende und da hätte man auch wieder ein bisschen mehr draus machen können, als sie einfach zweimal einen Quest geben.
Ja, schade. Aber wie gesagt, das war das Marketing-Element, glaube ich. Da haben sie sich überlegt, okay, dann zahlen wir ihr 5 Millionen und dann macht sie die Pressetour, ne, und bringt halt durch ihre ganze Vergangenheit, ne, und die vielen, vielen Franchises, also das ist ja jetzt quasi ihr drittes großes Franchise nach Alien und Avatar, ne, bringt sie ja alles irgendwie mit, und die ganzen Jahrzehnte als Schauspielerin auch. Das wollen wir jetzt halt in die Waagschale werfen. Und natürlich für mich persönlich, als jemand, der großer Filmeliebhaber ist, im Allgemeinen war es natürlich ein Fest, Martin Scorsese im Original als Hugo Durant kurz zu sehen, als ja diesen aufgeregten kleinen, diesen Chef, der da in seinem kleinen Wagen Mando ein Sandwich zubereitet.
Das war auch so eine der Sachen, wobei ich dies die Szenen auch schon wieder so ein bisschen fand. Aber was er hatte richtig ein paar gute Sprüche. Ja? Und generell finde ich, der Film hat an manchen Stellen echt wieder diese so richtige Action-One-Liner, die schon so ein bisschen, also die ist schon auf 11 gedreht, wie man so schön sagen würde. Ne? Also zum Beispiel, der sagt dann irgendwie so in diesem amerikanisch, italienisch irgendwann so, you're getting those boys killed, ja, was ja auch so der 0815-Spruch aus jedem Mafia-Film ist. Oder bei dem Cage-Fight oder bei dem Dejarik-Kampf, ja, dann sagt ja entfällt mir der Name des Bosses, aber er sagt ja dann irgendwie...
Janu.
Ja, genau. Und dann sagt er irgendwie dann zu Rotter, you're free to die. Ja, und das sind natürlich, das sind natürlich schon spaßige Spruch, Szenen, ja.
Ja, wie fandst du denn, dass Rotter so damit hadert, dass alle Leute immer von ihm erwarten, dass er also seinem Vater nacheifert und also auch ein Crime Lord werden muss?
Ja, das sind immer so die Bausteine, die einzeln für sich gesehen, würde ich sagen, da kann man eine coole Story draus machen, ne? Und es ist ein interessantes Ding, weil ja, du bist jetzt irgendwie, keine Ahnung, der Erbe des absoluten Über-Crime-Lords, ne? Die Leute haben Angst vor dir, du willst vielleicht was ganz anderes machen, nach wie vor bist du aber offiziell noch der Thronfolger, das heißt eigentlich, die Leute wollen dir auch noch an den Kragen, also da würde schon ein ganzer Film für sich reinstecken. Aber ich habe einfach ein Problem, sorry, wenn ich dann so einen Hutten sehe, ja, der dann da gesprochen wird, das hat für mich alles nicht gepasst. Also mit so einem optischen Charakter die Story rüberzubringen, die dann ja sowieso eigentlich auch wieder nur auf halber Strecke irgendwie liegen bleibt, das war wieder sowas, das ist schwierig. Ja? Also da habe ich wieder gemerkt, so CGI und Animationscharaktere in so einem Live-Action-Film ist auch ein ganz, ganz schmaler Grat. Ne? Also so ein Jabba, der auf seinem Thron rumsitzt und dann leider irgendwann Han Solo im Neuschnitt ihm auf den Schwanz tritt, das kann man gerade noch so mitnehmen. Ja? Aber dann wirklich als Akteure, da habe ich schon immer so ein Uncanny Valley-Gefühl gehabt. Ich weiß nicht, wie es dir damit ging. Ja,
ja, das stimmt. Also zum einen habe ich tatsächlich ein Problem, diesen sehr krassen Gladiator Rotter, wie er sich bei seinem ersten Auftritt ja auch gebiert, dann übereinzubringen mit diesem doch sehr weichen Rotter, den wir dann auch immer wieder sehen, wenn er Grogu füttert oder mit ihm dann da am Strand irgendwie herumtollt oder ne, all diese Dinge, das passt halt irgendwie so gar nicht für mich in denselben Charakter. Und man hat auch so überhaupt nicht den Eindruck, der wirkt ein bisschen wie so eine Jesus-Figur, finde ich. Also man hat immer so den Eindruck, der ist absolut gut, ne? Und da ist überhaupt nichts, da ist kein Makel an seiner Person in diesen Gesprächsszenen, die er mit Mando und Grogu hat. Und dann geht er aber wieder raus und tötet irgendwelche ihm unbekannten Gladiatoren, ne? In Cold Blood sozusagen, weil er von der Masse geliebt werden will. Also das ist so total... Passt das?
Naja, aber selbst da hättest du ja was draus machen können. Du hättest ja jemanden machen können, der so stark um Anerkennung irgendwie kämpft und darauf aus ist, dass er irgendwie in seinem Kopf diese Sachen komplett trennen kann und halt, oder vielleicht sogar weiß, dass es nicht korrekt ist, dass er das so macht. Aber da geht halt Star Wars auch nicht hin. Und ich glaube, vielleicht, da ist Star Wars, glaube ich, auch die falsche Welt, um solche Feinheiten dann in den Charakteren rauszuarbeiten. Ja.
Das stimmt, ja. Ja. Aber es wird halt insinuiert, dass das bei uns funktionieren soll als Zuschauer. Und das,
genau.
Da habe ich so mein Problemchen mit.
Ja. Generell fand ich eigentlich diesen ganzen Überbau auf diesem Chicago-Planeten, weiß nicht, da fand ich auch, ich fand die Idee, das ist wieder sowas, die Idee war natürlich super, ne? Du machst quasi so ein Al Capone-Gangster-Film im Star-Wars-Setting oder so ein paar Szenen. Das klingt erstmal charmant und auch die Autos mit oder die Scooter, mit denen die dann rumfahren, die so ein bisschen auch den Style haben und auch diese Tommy-Gun-Szene und so weiter. Aber dann gibt es so Sachen, dann laufen sie zu Boss rein und Boss, wir wissen jetzt, Salz ist ein mega kostbares Gut und dann hätte ich gedacht, dass der quasi ein ganzes Salzlager da hinten stehen hat. Und dann hat er aber irgendwie so zwei Klumpen Salz und das ist halt ein ganzer Schatz und davon gibt er einen Klumpen gleich weiter. Das denke ich mir mal, wieso macht man das so, ja, also das verstehe ich da nicht, ja.
Ja, der hätte eigentlich so einen Thron haben müssen aus Salz,
genau.
Ne, geklöppelt oder irgendwie so. So was Absurdes, was man ja in Star Wars dann auch gerne macht, ne, also um die Dekadenz oder sowas dann auch zu unterstreichen oder eben dieses Prohibitionselement, ne, das war ja dann auch so, dass die haben ja dann auch den Alkohol irgendwo gehortet, ne, und zu hohen Preisen dann vertickt. Aber den Eindruck hat man irgendwie dann doch nicht bei ihm. Ja, gut, und das ist auch für mich so ein Ding, da hab ich in meinem Podcast drüber auch zu wenig gesprochen. Ich finde ihn überhaupt nicht diabolisch genug als Gegenspieler. Auch die Tatsache, nachdem er dann gefangen worden ist, sinkt er dann halt einfach direkt. Also man hat irgendwie nicht so den Eindruck, dass ihm irgendjemand gefährlich werden könnte, aber die Not, die er dann empfindet, die seine Geheimnisse mit der Neuen Republik zu teilen, die ist einfach nicht, das wird gar nicht diskutiert. Also das ist dann ist egal. Ne? Es scheint irgendwie nur so zu sein, naja, machen wir jetzt halt und ich möchte gerne reden. So, Punkt.
Ja, und vor allem, er wurde ja da so ein bisschen als Mr. X oder Mr. Fragezeichen aufgebaut mit diesen Karten und so weiter. Und dann erstens, der Weg, ihn zu identifizieren, war sehr einfach. Ich sag mal, da hat die Neue Republik sich aber nicht sonderlich viel Mühe gegeben, selbst mal Recherchearbeiten anzustellen. Ja. Aber dann, ja, dann ist er da, ja, dann erzähle ich euch jetzt mal, was ich weiß, ja.
Genau. Ja. Ist natürlich dann auch wichtig, ne, weil er ist dann sozusagen am Ende das Zünglein an der Waage, dass er dann die Neue Republik auch dazu veranlasst, die X-Wing-Staffel zu starten, um den Palast auf Nanhata in Grund und Boden zu bomben.
Also das ist übrigens was, da muss ich, sorry, ich wollte ja eigentlich über gute Sachen sprechen und ich will jetzt auch gar nicht in diesen Rant-Modus gehen, aber das ist auch sowas, wo ich sage, gerade, ich will nicht mal mit heutzutage kommen, ja, aber in der aktuellen Weltlage, ja, wie kann man in einem Familienfilm, in einem Star Wars Film irgendwie die Message senden, dass wir jetzt mal quasi diesen ganzen Palast und alles, was da drin ist, auch wenn es vielleicht mehrheitlich Hutten und Droiden sind, ja, einfach in Grund und Boden bomben, ja, ohne da irgendwas zu verifizieren, ja, weil da so ein paar kleine Gestalten ankommen und sagen, der Mando ist in Gefahr, der eh da rauskommt. Also das fand ich, das setzt auch irgendwie die Neue Republik in ein relativ schwieriges Licht, ja. Ich meine, ich will jetzt nicht auf dieses Todesstar-Genozid-Meme eingehen, das finde ich totaler Blödsinn, ja, da ist die Faktenlage ein bisschen anders, aber da würde ich sagen, also, wenn das ist der Weg, wie die Neue Republik ihre Geschäfte macht, dann ist sie eigentlich nicht besser als die Hutten oder andere, ja, also.
Naja, gut, wir wissen ja, wo der Weg dann endet für die Neue Republik, von daher.
Muss man schon fast sagen, zu Recht, ja, also.
Ja. Nee. Darf man vielleicht auch nicht zu krass irgendwie so einstufen, aber ja, das ist halt tatsächlich einfach so. Das wird sehr einfach dann alles am Ende des Tages ein bisschen zusammen gefügt und die Schleife drum gemacht und das war's dann. Also ja, ist ein bisschen. Wie fandst du denn die Musik von Ludwig Göransson? Die wird ja auch immer sehr, sehr gerne in den letzten Tagen zitiert als großartig und fantastisch und hast du nicht gesehen.
Das ist auch da muss ich leider sagen, ich finde den Score von der Serie, das Intro, ich finde es mega einfach, ja, also oder das Mando-Theme finde ich super, ja, also das habe ich mit meiner Freundin auch sehr oft, unabhängig vom Film, haben wir das irgendwann mal wieder ausgepackt und dann irgendwie mal eine ganze Autofahrt über auf Dauer-Repeat gehört, weil es einfach so super ist, ja, und für mich alles zusammenbringt. Und ich finde, im Score hat für mich überhaupt nicht funktioniert, das Theme dann so ein bisschen klassisch kinomäßig mit Bläsern und Orchester umzusetzen. Das war für mich irgendwie, keine Ahnung, also hat für mich nicht gepasst. Vielleicht war das mein Problem, weil ich das einfach anders im Ohr habe schon, aber das kam mir immer so ein bisschen gewollt und nicht gekonnt vor. Ich fand wiederum den Elektro-Sound, den es dann gab, zwischendurch, den fand ich eigentlich schon wieder ganz cool. Das war jetzt aber auch nichts, wo ich sage, oh Gott, muss ich mir jetzt direkt runterladen und kann nicht mehr ohne. Also das war gefällig, sagen wir mal, aber diese Adaption vom Mando-Theme hat mir überhaupt nicht getaugt. Und was mir auch nicht getaugt hat, ist, ich bin jetzt kein großer Experte auf dem Bereich des Soundtrack-Making, aber ich verstehe es immer so, dass es quasi, ne, es gibt ein paar Charaktere, die haben ihre Themes und wenn die Charaktere irgendeinen wichtigen Auftritt haben oder du einen Hinweis bekommen sollst, dann wird das Theme eingesetzt. Und da kam es mir jetzt eher vor, dass eigentlich immer, wenn irgendwas passiert ist, dann hat man nochmal das Mando-Theme reingehauen. Und das war für mich auch wieder die feine Klinge.
Genau, es war ein bisschen inflationär benutzt. Und ich fand es auch sehr eigentlich irgendwo kreativ auch total traurig, ne, dass Göransson, der dann nach ein paar Jahren wieder zurückkommt, zu der IP, sage ich jetzt mal, von Mando, dass er keine wirklich großen neuen Themen auch hat. Also ich meine, natürlich ist es klar, dass er die etablierten weiter benutzt und zitiert und abwandelt und umwandelt und ein bisschen seziert und dann neu zusammenfügt. Aber mir fehlten die neuen Impulse. Also weil das ist Musik, die ich größtenteils halt vor 7 Jahren schon hatte und diese EBM-Tracks, ne, die wir da auf Shakari hören, die sind irgendwie ganz cool, passen aber für mich auch nicht so zu diesem Chicago-Prohibitions-Vibe, den der Rest des Settings irgendwie ausmacht. Denn ja, und keine Ahnung, also für mich, für mich war das okay. Ne? Also ich kann das akzeptieren. für eine Art der Modernisierung von Mando und dieser Welt, in der er sich bewegt. Und dass man dann mal sagt, okay, wir haben jetzt einen Kinofilm, da können wir mal ein bisschen aufdrehen und ein bisschen was Neues wagen und so. Und der Großteil der Zuschauer fand das ja auch positiv. Ich fand auch diese perkussiven Elemente am Anfang in der Öffnungssequenz, ne, da hörst du eine Stelle lang nur Pauken, also wenn Mando zu Werke geht in dem AT-AT und so die Leute niedermäht, das fand ich sehr, sehr cool, weil das hat diese Rohheit und die Brutalität in dieser Sequenz auch ganz gut illustriert und unterstrichen. Aber das ist jetzt kein Score, zu dem ich wieder zurückkehren würde, ne, und dann sage, hey, der hat mich so beeindruckt, den muss ich jetzt einmal im Monat durchhören oder
genau,
so.
Genau, ja.
Nee, das wird eher nicht passieren bei mir.
Was ich, um jetzt mal wieder eine positive Note reinzubringen, zwei Sachen, die ich wirklich gut fand, war zum einen das ganze Nalhata-Design. Ja, das hat mir richtig gut gefallen. Also ich bin immer noch ein großer Fan von Jabba's Palace. Das ist für mich, das war eines der gruseligsten Sachen, die ich so als junger Jugendlicher oder älteres Kind gesehen habe, war immer diese Anfangsszene, wenn Leia da runtersteigt, ne, und dann diese ganzen Kreaturen und so weiter da und das Lachen von Jabba im Hintergrund, das hat mir immer Gänsehaut gebracht. Und es ist nicht ganz so, sag ich mal, ich glaube, du hast auch gesagt, ne, man hat nicht so ganz gutes Raumgefühl irgendwie in diesem ganzen Ding, aber ich fand die Idee, dass es so eine Art organischer Berg irgendwie ist mit keine Ahnung, mit diesen ganzen Gängen, in denen sich die Hutten da so durchschlängeln. Und ich fand auch den Thronsaal oder wie man es jetzt bei denen nennen will, ich weiß nicht, ob es ein Thronsaal ist, das hat mir richtig gut gefallen. Mein einziger, da auch wieder Nitpick wäre, ich fand es halt schade, aber ich vermute, das ist einfach aus Gründen des FSK-Levels gemacht und der Zielgruppe. Ich hätte mir da ehrlicherweise neben ein paar Droiden schon noch auch wieder ein paar Sklaven und gefangen genommene normale Alienwesen gewünscht, die da quasi zuarbeiten müssen, um das noch ein bisschen rougher zu machen. Aber insgesamt auch dann später, wenn das Ding so langsam in sich zusammenbricht und du hast dann diese organische Masse, die da noch so aus diesen Wänden rauskommt, das hat mir richtig gut gefallen. Ja,
ja, das ist so rötlicher, es sieht wie so Spinnweben so ein bisschen aus, die zwischen diesen Felsbrocken dann da so mit runterrieselt. Das fand ich eine ganz schöne Idee, stimmt. Das ist das war auch sehr nice. Mich stört es halt so ein bisschen, weil vieles geht einfach dann unter von diesem Design, wenn es überhaupt da ist, in dieser sehr bräunlichen, dunklen Ästhetik. Und weil wir hier dann auch immer in den Szenen zumindest, wo Mando zu sehen ist und nicht irgendwelche Droiden oder die CGI-Hutten, da haben wir wahrscheinlich das Volume einfach, ne? Und dann hast du wieder diesen krassen Kontrast zwischen der Figur im Vordergrund, die scharf ist, und der Hintergrund, der aber dann, da stehen keine Dinge. Also da ist nicht irgendwie eine Pfeife, ne, oder ein Becken, wo Tiere schwimmen oder irgendwas, wo du halt so Vordermittel-Hintergrund, so eine richtig schöne Tiefenschärfe auch hättest, was ja in Jabbas Palast immer der Fall ist. Du hast ja immer eigentlich diese schöne, diesen Prunk, auch wenn er irgendwie pervers ist oder, ne, keine Ahnung, halt alle Ausgeburten von diesem Bacchus-artigen Element, was Jabba ja immer umgibt, ne, also diese Völlerei, ne, das habe ich da nicht so wirklich gefühlt, ne, also das fehlte mir ein bisschen.
Und auf der negativen Seite da wieder, ich fand, eines der wenigen Highlights der Boba Fett-Serie war der Auftritt von den beiden Hutten irgendwie, weil ich fand, es war auch da wieder so ein bisschen over the top, aber auch schon ein bisschen bedrohlich und hat viel ausgesagt, wie die da, ne, von ihrer Prozession da auf den Bahren irgendwie hergetragen wurden. Dann hatten sie einen kurzen Auftritt, haben noch irgendeinen...
Und das waren keine Droiden. Das war die Prozession.
Genau, es waren Menschen. Ne? Also da hast du, das war so, da wurde dir was hingeschmissen, da hast du relativ schnell schon gemerkt, okay, also das sind wirklich Nummern, ne, die sich da mal kurz durch die Stadt tragen lassen und so weiter. Aber da war es jetzt wieder so, auf die Länge haben die beiden auch nicht getragen. Und das hat wieder ein bisschen mit verschiedenen Sachen zu tun. Also es ist schwierig, solche Charaktere, genau wie bei Rota, dass man die wirklich so annimmt. Und da kann man jetzt wieder sagen, das ist, keine Ahnung, Boomer-Talk, weil es 77 bei Star Wars so war oder ein bisschen später war es ja dann mit Jabba. Aber für mich hat dieser Punkt, dass die so zwischen Hutis und Englisch springen, überhaupt nicht funktioniert, weil ich finde, es gehört auch manchmal dazu, dass die quasi komplett in ihrer eigenen Sprache bleiben. Unabhängig davon, dass man sich fragt, wofür hat der gute Jabba damals C-3PO gebraucht? Er hätte einfach Englisch sprechen oder Basic sprechen können, ja? Also.
Ja, ich glaube schon, das war ja auch ein Teil der Arroganz. Also das ist ja auch ein Teil des Statuses, dass du sozusagen sagst, hey, ich halte mir jetzt einen Druiden, denn Ich spüre überhaupt nicht das Verlangen, mich sozusagen auf eure Ebene hinabzulassen und dann euer Basic zu sprechen, auch wenn er es höchstwahrscheinlich verstanden hat, weil er hat ja auch, glaube ich, in dem Dialog mit Luke, hatte er dann immer direkt auch reagiert. Also die Sprache beherrscht er schon, aber er sieht es halt sozusagen wie so eine Art Herrscher oder ne, so eine Art Monarch in seinem Reich als nicht würdig an, sich sozusagen herabzulassen, die Sprache zu benutzen.
Ja, ja.
Aber ja, das ist ja immer so ein bisschen das Problem. Ich weiß jetzt nicht, wie es in The Clone Wars war, aber ich glaube, da haben die Hutten dann halt eben auch relativ viel, wenn sie denn vorkamen. Also Zero the Hutt zum Beispiel kam ja auch in Clone Wars vor. Die haben, glaube ich, auch immer Basic gesprochen. Also da stoße ich mich jetzt nicht so unbedingt dran. Und vielleicht ist das auch wieder Zeichen dessen, dass wir hier den Einfluss von Dave Filoni einfach auch sehen, der ja als einer von drei Drehbuchautoren geführt wird. Von daher kann ich mir auch wirklich vorstellen, dass die Idee, überhaupt Hutten in diesen Film einzubauen, tatsächlich auf seinem Mist gewachsen ist.
Sprichwörtlich in dem Falle. Aber vielleicht, wo er eine gute Idee hatte und soweit ich weiß, ich bin noch nicht so weit jetzt in meiner Clone- und Rebels-Reise, aber Embo, der Kopfgeldjäger, kommt ja auch daher. Und das war für mich wiederum ein Highlight, weil, also den fand ich erstens super inszeniert, ja. Und da ist es auch wieder so, da ist jetzt dieser, weil er immer noch ein Droide ist, da ist jetzt, also der hat halt trotzdem in die Welt irgendwie reingepasst und hat halt einen super Auftritt hingelegt. Also der hat mir richtig gut gefallen und der war auch richtig schön bedrohlich, wie er da im Regen rumläuft und dann diese Szene mit Mando, wo er ihn mit so Predator-mäßig mit seiner Wärmebildkamera kurz ortet. So Sachen hätte ich mir einfach mehr gewünscht, ja.
Das stimmt. Embo ist aber kein Droide. Embo ist schon, schon eine Lebensform.
Ah, okay. Da habe ich sogar falsch interpretiert, weil ich dachte irgendwie, weil der hat sich so ein bisschen irgendwie so stachsig bewegt, dachte ich, der ist.
Ja, aber das ist aufgrund der argen Verzerrtheit seiner Physis sozusagen, weil er ja so eine ganz schlanke Hüfte hat, ne, und so groß irgendwie ist. Es ist eher so ein reptilienartiges Wesen, aber es soll wirklich kein Droide sein. Und ich fand das super. Ich fand auch toll, wie sie Kaibu, also seinen Hund irgendwie damit reingenommen haben, der wie so ein Höllenhund halt einfach so ein albtraumartiges Monster da auch den armen Ancelana quält, ne, indem er so an ihm herumknabbert.
Ja.
Wie so eine Katze, die eine Maus irgendwie quält, bevor sie dann irgendwann tötet. Das fand ich sehr cool. Das macht sehr viel Spaß. Und ich fand es natürlich auch schön, das ist auch eine kreative Entscheidung, dass Embo ja nicht wirklich spricht. Ne? Also wir haben so einen kurzen Moment, wie er mit diesem Fischer, ne, dem erzählt er ja sozusagen alles, was der wissen muss, damit er dann das Gegengift zusammenmischt. Aber wir hören ihn nicht reden. Und das fand ich eigentlich eine ganz coole Idee, dass dann da die Musik drüber liegt, ne, oder irgendwelche Hintergrundgeräusche oder so. Ich habe da extra beim zweiten Sehen auch nochmal drauf geachtet, aber du hörst irgendwie gar nichts. Deswegen gibt es auch keinen Synchronschauspieler, der im Abspann oder sowas genannt wird.
Ja, also cool, weil das macht ihn ja gleich nochmal so ein bisschen bedrohlicher, so ein bisschen animalisch und irgendwie nicht so richtig einordnenbar. Also solche Sachen hätte ich mir viel, viel mehr gewünscht, weil ich glaube schon, also ich habe das Gefühl, dass in diesem ganzen Clone Wars und Rebels Fundus, da gibt es schon Charaktere, mit denen man arbeiten kann und die man da reinbringen muss, aber vielleicht müsste Filoni mal jemand sagen, nicht alles muss rübergezogen werden, ja. Also denn
ja.
Um gleich wieder das negative Gegenbeispiel zu bringen. Ich weiß, Zap hat, glaube ich, viele Fans da draußen. Hat für mich überhaupt nicht funktioniert, ganz ehrlich. Ich finde den auch wieder eher spooky als irgendwie irgendwas anderes. Das funktioniert für mich nicht, wenn er sich da so affenmäßig rumhangelt oder so weiter. Aber das kann auch wieder eine persönliche Präferenz sein. Ne?
Ja, ist halt schade. Also er hat ein paar schöne One-Liner, ne, die er so Mando entgegenwirft, so nach dem Motto, ich glaube, Grogu weiß gar nicht, was er da jetzt eigentlich macht, oder ne, bei dieser Speeder-Verfolgungsjagd. Das war ganz nice und er hat eigentlich tatsächlich nur in dieser einen Action-Sequenz, als sie diese Villa von Lord Jarnu irgendwie infiltrieren, da hat er einen großen Auftritt, weil er halt irgendwie mal eben schnell 2 Dutzend Sturmtruppler platt machen kann mit seinem Repulsorstab. Aber das war's dann auch, ne? Also ich meine, ansonsten ist er mehr oder weniger immer nur so ein Co-Pilot, der mal die Razor Crest fliegt, wenn Mando und Grogu gerade irgendwo anders unterwegs sind. Und das ist schon ein bisschen schade, weil natürlich für die Leute, die Rebels-Fans sind und die seinen Charakter vielleicht auch eben gefeiert haben, als der in der dritten Mando-Staffel, glaube ich, zum ersten Mal als Live-Action-Modell auch auftauchte und sich dann immer gefreut haben. Und den Trailer, der hat das ja auch so ein bisschen suggeriert, dass Sepp vielleicht eine etwas tragendere Rolle in dem Film haben würde, aber am Ende des Tages hat sich das dann eben leider nicht bestätigt.
Und eine andere Sache, da habe ich gehofft, dass du vielleicht mal ein bisschen mir helfen kannst. Und zwar ist der Film ja ganz klar, die haben sich ja wirklich an diesem ganzen Stop-Motion-Thema noch mal ein bisschen irgendwie weiter gefeilt oder zumindest darauf drückt besinnt. Das wollte ich eigentlich sagen, genau. Aber ich hatte zwischendurch ich habe jetzt auch ein bisschen gelesen, ne, und scheinbar ist es ja wirklich auch viel Stop-Motion. Mir kam es aber manchmal schon wieder so extrem vor, dass ich mich gefragt habe, war da jetzt auch einfach viel CGI, was quasi auf Stop-Motion gemacht wurde, um quasi diesen Effekt zu haben? Gerade bei den Ad-Ads, wenn die da so rumwackeln, das kam mir schon so ein bisschen vor wie früher, aber ich weiß nicht, ich glaube, das war schon CGI. Und auch die beiden, diese beiden Kampf-Droiden-Wächter und so weiter. Oder war das wirklich alles dann wirklich schon wieder Handwerk sozusagen?
Also die großen Wächter-Droiden, die dann, ne, aktiviert werden und gegen die Mando mit Grogu sehr kreativ, wie ich finde, eine der wenigen kreativen Action-Szenen zu Werke geht, die sind auf jeden Fall von Phil Tippett komplett in Stop-Motion-Technik animiert worden. Bei den Ad-Ads am Anfang ist das eher nicht der Fall. Also die sehen einfach zu perfekt und knochenscharf aus. Also da ist das ist kein Stop-Motion, das ist reine Computeranimation. Und ich finde in der Hinsicht qualitativ auch wirklich sehr überzeugend. Also es hat diesen Videospielcharakter, ne? Auch insbesondere diesen Moment, wenn Mando und Grogu dann diesen kleinen AT-AT auch den schneebedeckten Berg so runterhasten, der dann darin endet, ne? Dass er sozusagen bei den Ad-Ads auftaucht. Aber das hat einen sehr, sehr schönen kinetischen Effekt, finde ich. Und das ist mir halt auch aufgefallen, das Gewicht, also die physikalischen Elemente, die diese Ad-Ads haben, das ist wesentlich realistischer gemacht, wenn die dann so ganz langsam einbrechen und dann runterstürzen und so. Das ist wesentlich überzeugender, finde ich, als das Gewicht, was die Hutten irgendwie auf die Leinwand bringen. Jetzt mal böse formuliert. Wenn die sich battlen, da gibt es ja diesen Dreierkampf am Ende, die Zwillinge gegen Rotter, das sieht halt, das funktioniert nur, weil der Soundtrack mit den Slap Geräuschen mir das irgendwie suggeriert. Aber es funktioniert nicht, weil es onscreen so überzeugend aussieht. Auch das mit der Schlange. Ne, diese Drachenschlange, die kann sich irgendwie, ne, bewegen wie eine kleine Mücke. Also die kann innerhalb von, also blitzschnell irgendwie zuschlagen. Das passt aber nicht zu der Größe und der Masse ihres Körpers. Also natürlich, wenn man sich eine Kobra anguckt, dann funktioniert das bei der, aber das ist halt auch eine kleine Schlange. Das ist halt nicht so ein Zweifamilienhaus oder sowas wie diese Schlange da.
Trotzdem fand ich die Schlange rein vom Look und von Animation her schon auch wieder ein kleines Highlight des Films. Ne? Also es hat mir gut gefallen. Wobei ich auch da, aber ich glaube, das war in dem Fall vielleicht gar nicht so impliziert, das habe ich einfach falsch verstanden. Ich hatte aus dem letzten Trailer, wo man so eine Szene gesehen hat, wie der Mando quasi aus dem Wasser so ein bisschen aufsteht vor dieser Schlange, da was viel Mystischeres. Ich hatte ehrlicherweise gedacht, dass er vielleicht wieder in den Wassern von Mandalore unterwegs ist und das irgendwie so ein Viech da ist oder so weiter. Da war ich ehrlicherweise schon so ein bisschen enttäuscht, dass die quasi nur so ein Gegner da unten in der Grube ist. Ja. Also, aber war trotzdem cool.
Ja. Sie wird ja dann auch am Ende nochmal eingesetzt und darf dann sozusagen das Ende für die Zwillinge einläuten. Das war dann natürlich auch wieder in allerbesten James-Bond-Stil, fand ich irgendwie so. Ja. Wenn der Bösewicht muss dann am Ende auch immer in die eigene Grube fallen.
Und scheinbar hat halt jeder Hutte auch seine eigene Grube. Ne? Das ist wohl so ein Standard-Bauelement in so einem Palast. Ja.
Ja. Finde ich auch gut. Ist ja irgendwie ganz nice.
Wobei man sich fragen müsste, habt ihr nichts gelernt? Nie auf dem Gitter stehen, ja? Also
ja, wobei sie warnen Rotter ja, glaube ich, immer noch. Sie sagen, wenn du hier jetzt, ne, wenn wir jetzt nicht aufhören, dann reißt du uns alle in die Tiefe oder irgendwie sowas.
Da ja, aber ich weiß nicht, dass Mando auch vorher auf dem Gitter steht, bevor er da runtergeschmissen wird, dass ich gedacht, komm.
Ja, klar. Also Rotter hätte das eigentlich wissen müssen, das stimmt. Ja. Aber er ist ja auch schon lange nicht mehr da gewesen. Das war einer der größten Lacher, die ich hatte im IMAX-Kino, weil da waren sehr, sehr viele Star-Wars-Fans. Der Moment, als die kleine Figur von Rotter aus The Clone Wars eingeblendet wird, ne, aus dem Eröffnungsfilm, die halt, ne, diese Größe und dann zu sehen, wie er dann halt irgendwie wahrscheinlich 20 Jahre später oder sowas aussieht, Das fand ich schon ganz cool.
Das fand ich auch tatsächlich lustig, zumal ja, wenn sie am Anfang quasi dieses 3D-Ding zeigen, das war ja, glaube ich, 1:1 das Modell aus Clone Wars, auch inklusive aller Defizite, was die Polygonauflösung angeht, sage ich mal.
Ja,
und eine andere Sache, die ich einfach jetzt wieder auf der, sag ich mal, auf der weniger guten Seite nochmal, aber kurz ansprechen wollte, ich verstehe nicht, warum man so ein paar Charaktere auch, die sich in Mando schon etabliert haben, vor allem Pelimoto, habe ich ehrlicherweise vermisst. Also ich hätte ihr gegönnt, dass er da mal kurz wieder vorbeifliegt, ne? Und vielleicht sogar mit der Razor Quest, ja, und sie dann sagt, oh, was hast du denn da so ausgepackt, ja? Verstehe ich nicht, warum man der nicht zumindest mal 5 Minuten gegeben hat, einfach, ja.
Ja, das ist schade. Also gerade, die ist ja auch nicht teuer, die Schauspielerin. Das ist jetzt nicht so, als hätten wir hier einen A-Lister irgendwie, den man bezahlen müsste. Umso trauriger ist es ja. Und man, es gibt diesen kleine Verneigung vor Greef Karga, ne? Also Carl Weathers. Aber man hätte halt auch auf Nevarro nochmal so eine Statue oder sowas zeigen können. Weißt du, gerade so ein bisschen, so ein Element, da ist sich ja Star Wars teilweise auch nicht so schade drum, sowas mal einzubauen. Mit IG-11 hatten wir das ja auch. Der hat ja auch eine eigene Statue auf dem Marktplatz von Nevarro bekommen. Da hätte ich mir das auch gewünscht. Und ja, wir sehen den N1 Starfighter ganz kurz. Ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist.
Nee,
aber
gar nicht, ja.
Der steht tatsächlich neben Mandos Hütte auf Nevarro. Kann man den in der Unschärfe so im Hintergrund irgendwie glitzern sehen, weil der ist ja so teilweise in Silber noch verkleidet. Aber ja, wenn man schon die Ancelana bringt, ne? Dann hätte man natürlich auch Pelimoto irgendwie nochmal zeigen können.
Und Ancelana, ja, das ist ja, dass ich, die sind natürlich in dem Moment schon ein bisschen lustig, ne, und nehmen dich auch mit und cute und so weiter, aber es, weiß nicht, das ist für mich dann wirklich so die Evokisierung, aber gut, gab es halt damals auch schon, was willst du machen, das gehört einfach dazu.
Ja, das stimmt. Obwohl die Toys, glaube ich, von den Ancelanern deutlich weniger beliebt sein werden als die von Grogu. Aber die sehen schon lustig aus.
Was ich ein bisschen putzig finde, ich meine, die sind ja klein, aber das Raumschiff von denen im Verhältnis war ja trotzdem sehr, sehr klein nach wie vor. Also das wäre quasi, wenn Mando auch in so einer kleinen Sardinenbüchse durch die Gegend fliegen würde, vom Maßstab her irgendwie. Und natürlich auch, dass die Flugabwehr auf Nanhutta scheinbar so eine Mindestgröße an Flugobjekt hat, die relevant ist. Weil die sind ja einfach durchgeflogen, ohne dass irgendein Abfangjäger sich
drum. Das fand ich wiederum cool, weil das, ne, offensichtlich die Größe des Schiffes hat dann eben auch Einfluss darauf, ob man unter dem Radar sich einem Planeten nähern kann oder nicht. Aber diesen Gag hätten sie irgendwie noch ein bisschen besser auch inszenieren können, finde ich. Aber die Idee an sich ist irgendwie ganz putzig.
Und die andere Sache, ich weiß nicht, ob das viele Fans hat, aber das ist da habe ich einfach so ein Herz für. Wie heißt denn unser Fischerfreund, bei dem Grogu dann quasi rundum versorgt wird?
Ich glaube, der hat noch gar keinen Namen offiziell.
Hat er keinen Namen?
Also im Nachspann vielleicht. Aber ich habe jetzt kein Screenshot.
Nee, also auf jeden Fall, das ist wieder was, das ist für mich, das kommt in die Kategorie so absurd, dass ich es schon wieder mag, ja, weil einfach, wenn der da in seinem Sumpf irgendwie auf seinem Schaukelstuhl sitzt, ja, und dann dem Grogu nochmal gönnt, dass er sich so einen Fisch schnappt und dann ist sich so ein bisschen um ihn kümmert. Natürlich hat er auch gleich noch die magische Lösung für die Probleme von Mando, aber das sind so, gerade in diesem, wie gesagt, ich habe ja ab und zu mal in so ein paar von diesen alten Boba Fett Jabba Hutt Comics so reingeschaut, da gibt es ja auch die abstrusesten Viecher und das finde ich dann wieder ganz gut, wenn es sich in dem Moment nicht so ernst nimmt und solche Sachen vorkommen.
Ja, der macht schon, der passt irgendwo auch, vielleicht jetzt nicht auf diesen Planeten, also Nalhata wirkt ja doch ziemlich aggressiv, was so die Bugs und alle möglichen kleinen Viecher angeht, die Mando ja dann auch zu Leibe rücken in dem Moment, wo er da zusammenbricht, bevor Grogu wieder auftaucht. Von daher ist das auch merkwürdig, dass er da einfach so, ne, in seinem Schaukelstuhl sitzt und eigentlich nur ein Fischer-Dasein frönt. Aber an sich, wie gesagt, genau, es wirkt tatsächlich wie aus einem Comic rausgesprungen. Oder aus einer Clone Wars-Episode. Es wäre aber vielleicht interessanter gewesen, hätte man ihn ein bisschen organischer in den Rest noch mit eingebunden. Und ich glaube, dass er dann auch so, ja, er kommt ja dann auch gar nicht mehr vor, ne? Also wenn er seinen Zweck einmal erfüllt hat, ist er auch gleich schon wieder unwichtig und wird dann auch bei der Flucht von dem Planeten überhaupt nicht mehr in irgendeiner Form als relevant angesehen.
Ja, das sind halt so die Schwächen. Es geht halt immer von A nach B und wenn du bei B bist, ist A auch schon nicht mehr relevant in dem ganzen Film eigentlich. Ja. Das ist halt leider so ein bisschen das Handwerk darin. Ja. Also das waren so mal die Punkte, die ich noch auf der Liste hatte für den Film. Hast du noch irgendwas, was dir auf dem Herzen liegt, was jetzt noch nicht zur Sprache gekommen ist, was für dich irgendwie
relevant? Ich glaube, wir haben viele Dinge angesprochen, die glaube ich, die Zuhörenden auch interessieren könnten. Wie gesagt, es ist kein schlechter Film, aber es ist ein Film, der mich so ein bisschen ratlos mittlerweile auch zurücklässt. Und nicht, weil ich ihn nicht mochte oder weil ich keine gute Zeit hatte, sondern weil ich einfach glaube, dass Star Wars etwas anderes momentan braucht. Und dass dieser Film einfach in der Hinsicht, und das meine ich jetzt nicht kommerziell oder irgendwie sowas oder vom Marketing her oder so, der Film an sich, wenn man ihn sich nur als Film betrachtet und das Drehbuch anguckt und die Entwicklung von den Figuren, die ja eigentlich non-existent ist, weil am Ende des Tages sind unsere Helden am Ende des Films genauso aufgestellt wie am Anfang, noch mehr sogar, weil Mando sogar noch seine Repulsorgewehr wieder zurück hat. Ne? Was er irgendwann gegen diesen Beskar-Staat mal eingetauscht hatte, und der ist ja dann im Kampf gegen Moff Gideon draufgegangen. Aber ne, du weißt, was ich meine. Wir haben quasi einen kompletten Reset gemacht und könnten halt jetzt weitere Abenteuer an diesen Film anschließen. Ich glaube aber, ich bräuchte es nicht.
Nee. Also ich bin sogar schon an dem Punkt, dass ich mich wirklich frage, ob man jetzt überhaupt noch eine Staffel 4 oder 5 braucht, weil offensichtlich scheint es jetzt ja nicht mehr viel zu geben. Okay, ich glaube, die letzten wirklich interessanten offenen Fragen, die sind vielleicht dann, die will man sich immer noch für so ein Crossover aufheben, wo ich mich aber auch frage, ob die Welt das wirklich braucht, ja. Ich meine, die gute Sache, die ich aus dem Film rausziehen kann, ist, dass einfach Mando vor allem in Staffel 1 und 2 so ein Level vorgelegt hat, ja, was wir damals auf einem Streaming in der Serie genießen durften, dass es schwierig ist, im Film nochmal eins draufzusetzen. Das spricht ja quasi erstmal generell für die Qualität des Ganzen. Ja. Aber die schlechte Nachricht ist, dass der Film es halt wirklich auch an keiner Stelle schafft. Und ja, also wenn ich gefragt werde von Leuten, soll ich ins Kino gehen, dann sage ich, du, ganz ehrlich, watze noch und guckst es zu Hause auf dem Beamer oder auf dem Fernseher an. Du verlierst leider, muss man sagen, nicht wirklich was. Ja.
Ich glaube tatsächlich, dass auch die Tatsache, dass wir jetzt die Staffel 2 von Ahsoka nicht mehr dieses Jahr bekommen, sondern die erstmal auf nächstes Jahr verschoben wurde, das heißt für mich, würde ich jetzt mal wild spekulieren, dass Dave Filoni jetzt hingeht und sein ganzes Mandoverse langsam aber sicher zu Ende führt. Er dreht jetzt noch ein bisschen was nach, damit sozusagen das die letzten ein, zwei Kapitel aus Staffel 2 von Ahsoka dann einen einigermaßen runden Abschluss bilden für die Zeit jetzt gerade. Und das so wird es wahrscheinlich passieren. Und dann wird von diesem Film, ne, diesem Crossover im Mandoverse, diesem Kinofilm, der mal vor vielen Jahren angekündigt wurde, von dem wird dann irgendwann niemand mehr sprechen.
Ja.
Weil ich glaube auch, Dave Filoni muss einfach, ne, der ist ja jetzt durch diese neue Rolle als Co-Präsident hat er ja auch viele andere Aufgaben hinzubekommen. Und ich glaube, das wird ihn auch ein bisschen davon abhalten, weiterhin so eine kreative Figur sein zu können, die gleichzeitig Drehbücher schreibt, Serien macht, vielleicht auch noch Filme zwischendurch macht. Ich frage mich immer, wie James Gunn das macht. Der kriegt das ja irgendwie auch hin bei DC. Aber ich glaube, Dave Filoni ist auch aus einem anderen Holz geschnitzt und hat natürlich auch noch nicht so viel Erfahrung im Umgang mit Live-Action. Also natürlich hat er die erste Staffel von Ahsoka gemacht und geschrieben zu variablen Ergebnissen, ne? Aber das ist dann auch irgendwie alles. Also ne, jetzt hier hat er noch am Drehbuch mitgearbeitet, aber da weiß man halt auch nicht, wie viel das war. Und die Ahsoka Staffel 2 hat er ja auch gemacht, okay. Aber wie gesagt, jetzt seit 2 Monaten ist er eben in einer ganz anderen Position bei Lucasfilm und hat dadurch auch andere Aufgaben im tagtäglichen Umgang und Habitus. Und er wird wahrscheinlich jetzt einfach mehr oder weniger eben so eine Art kreative Leitungsfunktion übernehmen, indem halt alle Projekte, die von außen herangetragen werden, die laufen über seinen Schreibtisch, da muss er seinen grünen Stempel drauf machen, damit dann die Gelder genehmigt werden und die Budgets zusammengesetzt werden. Aber ich glaube, wir werden mehr und mehr ihn nur noch als Mentor im Hintergrund wahrnehmen und nicht mehr als tatsächlich aktiven Kreativen.
also meine Ferndiagnose, ohne da wirklich so tief drin zu sein wie du auch, aber einfach, wie ich das wahrnehme, ich glaube, der muss auf jeden Fall irgendwie jetzt auch lernen, ein bisschen mehr loszulassen, weil du kannst, wie du gesagt hast, du kannst auch nur so viele Sachen parallel machen, selbst wenn du die im Einzelnen gut machen könntest, um die wirklich in der Qualität auszufüllen. Und ich würde sogar noch eins weitergehen. Ich glaube, der muss auch ein bisschen jetzt raus aus der Rolle, in der er sich, glaube ich, auch ganz gut gefällt, dieser Nerd zu sein, der quasi das Erbe von Lucas irgendwie bei Lucasfilm noch weiter irgendwie pflegen kann und sich da selbst in die Cameos, das braucht man alles gar nicht. Der soll jetzt hat er einen Executive-Job und jetzt muss er sich, glaube ich, eher darauf konzentrieren, weil ich glaube schon, dass jetzt, ich meine, die Kinolandschaft, du hast es vorhin auch gesagt, ne, wir haben quasi vor Covid, nach Covid, die Leute haben immer weniger Geld ins Kino zu gehen, die Konkurrenz mit jetzt auch wieder DC ist da, ne, Marvel und so weiter, die Konkurrenz ist einfach riesig, da muss man schon gucken, dass man jetzt die richtigen Sachen ins Kino bringt, weil einfach nur, dass man den Star Wars-Stempel draufkleben kann, das wird halt nicht reichen.
Genau, das ist ja auch so ein Ding, die Leute gehen halt nicht mehr jede Woche ins Kino, insbesondere die Amerikaner, ne, bei denen das eigentlich ganz normal war vor der Covid-Zeit, dass man halt am Freitag oder Samstagabend, manchmal sogar zweimal in der Woche, in irgendeine Kinovorstellung, sei es eine Matinee oder dann halt eben, ne, eine Spätvorstellung oder sowas ging, je nachdem, wann man halt Zeit hatte. Das ist mittlerweile so exorbitant teuer geworden für viele, dass das nur noch vielleicht 3 oder 4 Mal im Jahr stattfindet. Wenn man dann noch die Familie mitnimmt, umso weniger. Und das ist einfach eine neue ökonomische Situation, auf die auch das Business erstmal reagieren muss. Und wie das bei so großen Tankern wie Hollywood eben ist, dauert das eine Zeit, bis die Bremsen sozusagen anspringen und bis man wieder in etwas ruhigere Gewässer, glaube ich, auch kommt. Und da ist man jetzt gerade dabei, insbesondere bei den großen Franchises, und dazu gehört natürlich Marvel auch und Disney als Konzern auf der anderen Seite bei Warner Brothers eben DC und Star Wars eben auch. Die haben ja natürlich auch in den letzten Jahren einfach an Glanz verloren und strugglen natürlich ganz klar mit so einer Art Neugeburt oder Redefinition. Wie können wir uns jetzt überhaupt noch neu positionieren? Oder ist die Mode komplett abgefahren und wir sind quasi nur noch ein Relikt aus einer vergangenen Zeit? Man sieht das an vielen Horrorfilmen, ne, die mit originären Ideen und Drehbüchern momentan sehr, sehr viele Erfolge einfahren. Die haben natürlich auch viel geringere Produktionsbudgets. Das macht sie natürlich dann wieder interessanter für die Hollywood-Studios, weil, ne, die Gewinnspanne ist natürlich wesentlich größer. Und man kann hier auf junges, unverbrauchtes Talent setzen, was noch keiner kennt. Die ganze Verwertungskette ist irgendwie auch eine ganz andere.
Vielleicht ist es wirklich so, ne? Also jetzt hast du so eine Wachablösung. Die Leute, die quasi vor, naja, gut 50 Jahren das alte Hollywood beerdigt haben, sind halt jetzt mittlerweile das alte Hollywood und müssen jetzt selbst merken, dass das quasi ein neuer Wind kommt. Und ja, klar, im ganzen Umfeld Streaming, Social Media und was weiß ich immer, ist, glaube ich, das alles ein bisschen komplizierter heutzutage. Gut, dass wir den Job nicht machen müssen, sage ich mal. Wobei, ich würde es gerne nehmen. Ja, unabhängig von Star Wars oder vielleicht bei Star Wars, was ist so das nächste Ding, wo du sagst, da schlägt dein Nerd jetzt für, da freust du dich, da kannst du kaum warten, es zu spielen, zu gucken, zu kaufen, was auch immer.
Ich bin natürlich, das sind viele Sachen im Moment und das freut mich auch, dass es so viel gibt, was mich gerade ein bisschen anfixt. Ich freue mich sehr auf das neue James-Bond-Game, First Light heißt das, kommt in wenigen Tagen, glaube ich, raus. Ich freue mich auch auf den neuen Spielberg, Disclosure Day. Spielberg ist immer zumindest interessant, auch wenn er in den letzten Jahren ein bisschen Federn gelassen hat, was, ne, große Hits vielleicht auch anbetrifft, aber ist ein begnadeter Filmemacher an sich. Von daher ist es immer spannend zu sehen, was er mit Aliens, ist ja quasi sein erster Film, der mit Außerirdischen zu tun hat, seit Unheimliche Begegnung der dritten Art von 77, glaube ich. Und da bin ich sehr gespannt drauf. Und dann natürlich halt Ende des Jahres, klar, Dune 3 und der neue Avengers Doomsday. Das sind so zwei andere Blockbuster, die bei mir hoch im Kurs stehen, wo ich mich freuen werde, auch wenn es noch ein paar Monate dauert, um sie sehen zu können. Und naja, bei Star Wars, ich habe ja auch in meinem Podcast auch lange das Lob gesungen auf die neue Maul-Serie. Für mich ist das Peak Star Wars, also das ist wirklich ganz fantastisch. Was sie da machen, das ist mein Star Wars, sage ich im Moment auch immer gerne. Und da gibt es aber wahrscheinlich erst nächstes Jahr irgendwann Nachschub.
Ja, ich habe ja im Moment, du weißt es ja, ne, du hast mich ja reingeredet, ich habe jetzt ja endlich meine Fühler Richtung Animationsserien ausgestreckt. Und ja, sag mal, der Start war haarig, weil den Clone Wars Film, den muss man erstmal gucken heutzutage. Ja.
Es wird nur noch besser, das kann ich dir sagen.
und die ersten Folgen. Aber ich muss jetzt tatsächlich sagen, jetzt, und ich bin immer noch ganz am Anfang, wir sprechen hier wirklich Staffel 1, Folge 7 oder sowas, ja, kann ich schon erkennen, ja, also nicht bei allem, ja. Aber ich kann mich so langsam aber sicher damit anfreuen und bin jetzt ein bisschen, tatsächlich schon mittlerweile ein bisschen gespannt, was ich da jetzt alles entdecken kann. Vor allem eigentlich so auf, ich erhoffe mir eigentlich noch mehr von Rebels, aber das jetzt bei Clone Wars mal vielleicht in den späteren Staffeln da so ein bisschen alles zu entdecken, habe ich tatsächlich echt mittlerweile ein bisschen Lust drauf, weil jetzt ist so die erste Hürde mit der Optik und so weiter geschafft. Ne?
Sehr gut, ja. Das hören wir ja dann irgendwann auch, wenn wir dann mal anfangen, die einzelnen Folgen, Staffeln, was auch immer, zu besprechen. Aber ja, das ist doch ganz cool. Und auf was freust du dich sonst noch in diesem Jahr, was so popkulturelle Dinge angeht? Vielleicht auch ein Game bei dir?
Also bei Games bin ich im Moment gar nicht so wirklich informiert, muss ich ehrlich sagen. Ich sehe ab und zu ein paar Announcements, aber dadurch, dass ich kein großer James-Bond-Fan bin, ist es bei mir erstmal nicht. Ich bin jetzt in die Resident Evil-Reihe irgendwie abgetaucht, nachdem ich das letzte gespielt habe, und arbeite mich da jetzt so ein bisschen wieder zurück durch die verschiedenen jetzt 7, 8 und so weiter. Also da habe ich im Moment echt Lust drauf und Spaß dran. Und dann natürlich filmetechnisch ist es auf jeden Fall Dune 3. Ja, also da bin ich echt richtig gespannt. Habe auch jetzt versucht, bei den Büchern wieder ein bisschen voranzukommen. Und ansonsten bin ich ja immer noch, also bei mir sind die neuen Sachen im Moment gar nicht so interessant, weil ich habe einfach festgestellt, man hat so einen Backlog in Steam und was weiß ich was, dass ich mich wirklich so durch so ein paar alte Sachen wühle. Aber da habe ich jetzt auch noch nicht so das richtige Highlight entdeckt. Ja. Außer der Resident Evil-Reihe, das ist so das, was mich so ein bisschen dran hält.
Schön.
Ja, Thilo, da würde ich sagen, vielen Dank, dass du mal wieder reingeschneit hast. Oder reingeschneit ist gut bei gefühlt 40 Grad.
Ja, es wird langsam warm hier.
Es war sehr spaßig. Und ja, wie immer da draußen, Leute, falls ihr uns mitteilen wollt, was ihr von dem Film haltet oder von den anderen Punkten, die wir dazu hatten, seid nicht schüchtern. Schreibt Messages, schreibt Kommentare. Wir freuen uns immer. Und ansonsten hören wir uns bestimmt bald wieder. Tschüss.
Möge die Macht mit euch sein.